dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 197. Folge des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Kedi.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die normalerweise jede Woche einen Wein verkosten, wo der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Wir sind aber seit einigen Wochen jetzt schon auf Deutschland-Tournee quasi und heute geht es auch damit weiter. Wo waren wir letzte Woche?
Letzte Woche waren wir in Württemberg bei den Lassachs und haben den ganz, ganz, ganz grandiosen Pinot Noir Hörnle 2022 verkostet.
Oh ja.
Ihr hört es dann eh in der Folge, oder ihr habt es wahrscheinlich schon gehört in der Folge, wie sie uns das taugt hat.
Ja, ist
Wahnsinn.
Brutal guter Wein.
Ja. Und sie war natürlich ultra lieb. Es war voll super cool, dass wir wirklich beide am Mikrofon gehabt haben. Das hat mir sehr taugt. Und
apropos
diese Woche, Michi.
Brutal guter Wein.
Ja. Andere Region, sau guter Wein wieder.
Ja, wir sind in der Pfalz diese Woche beim Jonas Säckinger und haben mit ihm ein bisschen plaudert. Aber hört einfach selber rein. Wir sitzen heute in Niederkirchen bei Deidesheim beim Jonas Säckinger, am Weingut Säckinger. Danke, dass wir da sein dürfen.
Vielen, vielen Dank.
Mega, dass ihr da seid.
Ja,
freue mich riesig.
Du hast uns auch schon Wein eingeschenkt in einer sehr großen, sehr blinden Flasche.
Ja, ich weiß nicht, ob wir jemals was anderes als 075 gehabt haben bis jetzt im Podcast. Ich glaube nicht.
Stimmt.
Ich glaube, wir haben noch nie am Magnum oder irgendwas anderes Größeres gehabt.
Ja, ich habe auch noch nie das Socke von meinem Papa als Verzieher gebraucht.
Okay, also der Papa hat sehr große Füße.
Es scheint so.
Nein, das geht sich wirklich gut aus.
Perfekt, also danke Papa Säckinger für Blindverkostungssocke.
Josef.
Josef, danke, danke Josef.
Shoutout an Josef Säckinger. Sehr gut.
Wunderbar. So. Große Burgunder Zaltos und darin irgendwas wunderschön Goldenes für uns.
Jupp. Und wunderschön Reduktives für uns. Geil.
Jawohl.
Die Nasen ist einfach schon mal, das willst du einfach nur austrinken, gell?
Ja.
Sauschöne Kräuterwürze.
Kräuterwürzen.
Richtig.
So ein bisschen Popcorn-Reduktion dazu. Voll schön. Zirkt rein.
Zirkt komplett rein.
Ein bisschen was Staubiges dazu, so ein bisschen Steinmehl. Und halt schon so ein bisschen, eigentlich ein bisschen floral auch dazu. Mhm. Das tänzelt so ein bisschen dazu. Da. Schön. Voll komplex. Richtig schön.
Also du hast schon in der Nase so ein bisschen diesen Riesling gereift, der durchkommt.
Ja.
Du hast das da jetzt auch nochmal und dann diese Redaktion mit dieser irrsinnigen Freshness fährt da ultra geil durch.
Boah, ja, und hinten wird das so richtig ätherisch. Hm. Also das zieht sich richtig in die Unendlichkeit. Einen ganz feinen Gerbstoff und richtig so ein bisschen so Salzigkeit halt da drinnen und dann richtig so diese kräuter-ätherische Note, die da richtig fährt und fährt und fährt. Boah, ist das geil. Das ist richtig schön.
Ja, das freut mich riesig eigentlich. Alles, was ihr sagt, unterschreibe ich zu 100%. Jetzt müsst ihr noch, ihr dürft gerne raten, was für Rebsorte, Jahrgang, Lage, was ihr denkt. Oder welche Bode.
Ja, also Riesling war ich ganz klar gegangen. Ne? Aber was für ein Jahr. Du kannst ruhig sagen, wenn es falsch ist.
Na, passt schon. Bis jetzt war alles gut.
Und ich würde ihm durchaus ein bisschen Reife schon geben. Nicht unendlich viel, weil das Tannin, du hast halt diesen richtig schönen, das richtig schöne Gerbstoff
hinten. Ja.
Das sagt nicht jung, aber es sagt dann nicht alt.
Es hat sich schon sehr gefunden, das Ding.
Voll.
Ja.
Wo genau da was hin? Was sagst du? Beziehungsweise Jahrgang. Also ich meine, mein Problem mit älteren Sachen ist, dass das auch in warmen Jahren immer fährt, unendlich.
Ja.
Deswegen ist es schwieriger zu positionieren. Ich würde dem trotzdem natürlich was Kühles zuordnen, einfach weil es...
Ja, das ist nicht 2003.
Nein, es ist nicht 2003. Es ist auch nicht 2002.
Nein. Nee, also es...
So alt ist es nicht. Aber was ist das, also so insgesamt... Lagentechnisch von den aktuelleren Sachen, das am reduktivsten daherkommt, ist normalerweise halt Einstal, ne?
Ja.
Vom Riesling.
Die letzten Eins. Wirklich? Haben wir es erwischt?
Alter, okay. Ihr habt es genäht.
Unser großer Vorteil ist, dass wir vor nicht allzu langer Zeit Einstal gehabt haben.
Okay.
Und das war richtig, 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 richtig geil. Und hat eben auch dieses ganz, ganz Reduktive gehabt. Sauschön.
Ja.
Was haben wir für einen Jahrgang?
Das bist du. Weißt sagst du.
Genau. Was für ein Jahrgang hattest
du? Wir haben, glaube ich, 21.
21 haben wir gehabt, ja.
Ist same, 21. Same.
Ja. Wirklich,
ja. 21.
Schön.
Aus dem Magnum. Ja, nice.
Er ist auch wirklich wiedererkennbar.
Nice. Ja, eben, weil diese schöne Reduktion dazu und dann diese ätherische,
ja,
Länge.
Mhm. Ja.
Haben wir im November gehabt. Sein, haben ja. Also wir haben ihn im November gehabt und dann, okay, haben wir gekauft, was noch da war bei einem Händler. Genau. Ganz einfach.
Wir haben da was gefunden für 21 Einstall und dann haben wir das,
ja,
wir haben geschaut, dass das jetzt dann bei dem Händler nicht mehr gibt.
Ja, genau. Das Problem ist jetzt gelöst.
Ja, ja. Also, man findet da immer irgendeine Lösung.
Der Arme.
Ja, ja. Der hat sich jetzt auch nicht beschwert gehabt von dem her. Ja, du, was tut denn weh an einem 12er Karton
einsteigen? Ja, absolut gar nichts.
Und das wird noch da ist und so. Vor allem 21 ist jetzt schon mega.
Ja.
Ja.
Siehe im Glas.
Siehe im Glas.
Ja, ich habe eigentlich den Wein ausgesucht, dass ich auch von euch die Reaktion bekomme. Aber um euch einfach zu zeigen, wofür wir stehen oder was uns lieb ist.
Mhm.
Und das ist halt schon Riesling, traditionelle, klassische Riesling-Lage. Vielleicht ein bisschen neu interpretiert.
Ja.
Vielleicht auch, gerade wie du sagst, so ein bisschen mit Holz, mit Reduktion.
Mhm.
Aber doch sehr natürlich, sehr ausbalanciert und ja, Einstal ist ja die kühlste Lage, die wir haben.
Ja.
Leichtes Seitental.
Mhm.
Ich weiß noch, 2021 hat man 15 Gramm Säure.
Ja.
Das war so wie wenn die Traube wie so für Center Shock Kaugummi, ja, kauscht. Ja. Alles explodiert erstmal so, oh fuck. Und dann, ja, hat man da sogar 3 Tage Maischestandzeit gemacht, damit man einfach von der Gesamtsäure runterkommt.
Ja.
Mhm.
pH-Wert war damals auch so bei 2,7.
Ja, super.
Und das wurde dann am Ende, also es hätte man auch nie gedacht zu dem Zeitpunkt, wo wir es gelesen haben, aber es ist, glaube ich, fast der größte Riesling, den wir fast bis jetzt gemacht haben. Und ja, ich bin da, oder wir alle sind da unfassbar glücklich und stolz drüber.
Mhm.
Und dass man einfach sieht, mit guten pH-Werte, gesunde Traube, und ein bisschen Hirn sehr viel bewegen kann.
Mhm. Ja, ich würde das auch unterschreiben, ich meine, ich feiere eure Sachen generell, weil saugeil. Aber mir hat das auch nochmal so, oder uns beiden eigentlich, da, wie wir das aufgerissen haben.
Schon nochmal extrem abgeholt.
Also nochmal so ein 2% extra Ding halt nochmal gegeben. Ich dachte, bist du deppert, wie geil ist das denn jetzt?
Yes.
Also vor allem, das hat auch aus der Flasche direkt halt so weggestrahlt.
Ja.
Mega.
Das stimmt, das war einfach nur so ein Zwischendrin-Ding. Ne? Also wir sind, bevor wir essen gegangen sind, wie man es halt macht, essen und haben uns halt an die Bar gesetzt und auch so Snacks gesnackt und haben dann das auf der Karte gesehen und gesagt, wurscht, probieren wir es. Das kann doch gut sein.
Ja.
Und es war halt extrem geil.
Das freut mich sehr. Ja, das ist, ja.
Na gut, nachdem wir das jetzt so genäht haben,
genau, und
die Folgen eigentlich nur gut.
Genau. Ich glaube, du moderierst schon wieder ab, so quasi.
Müssen wir diese Folge beenden?
Genau. Unsere Arbeit ist getan.
Ey, ihr trinkt so viel von uns.
Ja, was soll man tun?
Sehr gut, sehr gut. Es wäre etwas Schlechteres passiert.
Ja, das hätte ich nicht gedacht, aber vielen Dank, Kompliment an euch.
Nice. Gut. Jetzt haben wir in Folge 79, ich habe nochmal nachgeschaut, haben wir schon mal über euch gesprochen, dann haben wir im Vorfeld telefoniert gehabt.
Magst du vielleicht ganz kurz noch abhandeln, wo man eichere Weine kriegt für, korrekt, Österreich und Deutschland?
Korrekt, machen wir den Wein fertig, ja.
Ja, genau. Also unsere Weine in Österreich gibt es bei Wagner,
mhm,
Wagner Weinshop, Pub Clemo,
mhm,
in Wien und auch Wein & Co.
Mhm.
Und genau, die haben alle eigentlich relativ unterschiedliche Auswahl, wo es auch immer, glaube ich, ganz spannend ist. Und ich glaube, da kommt bei jeder auf seine Kosten.
Mhm.
Und Deutschland? Was sind da die wichtigsten Händler?
Ja, Deutschland ist klar, da sind wir fast in jeder Stadt mit den Top-Händlern in Kontakt und arbeiten da sehr erfolgreich zusammen. Und es ist eigentlich ganz traurig und schwer, da jemanden rauszuheben. Ich glaube, das macht Google sehr gut.
Korrekt.
Um das unpolitisch zu beurteilen.
Ja, korrekt.
Kurz meine Google-Sus.
Was kostet ein Stahl im Normalfall, so Pi mal Daumen?
Im normalen Fall ist es bei 50 Euro.
Mhm.
Genau. ja, es sind mit die älteste Rebe, die wir haben. Mhm. Das ist 1,5 Jahre auf der Hefe, also 2 Winter im Fass. Keine Filtration, kein Schwefel, mhm, oder kein Schwefel, wenig Schwefel. Sehr ja, low intervention, wenn man das so will. Mhm. Schwefel hat es natürlich, ja, sorry. Genau, ja, und dafür finde ich es eigentlich, wenn ich das so im weltweiten Vergleich auch sehe mit großen Namen, große Regionen, finde ich das eigentlich ein sehr schöner, fairer Preis.
Ja, ja, ja.
Das ist durchaus.
Das unterschreiben wir natürlich auf jeden Fall, weil ja, da kriegst du um 50 Euro kriegst du solche Granaten normalerweise halt nicht.
So ist
Punkt.
Es.
Sehr schön. Wie alt sind die Reben, weil du das schon kurz angesprochen hast?
Das sind jetzt so 48 Jahre alte Reben. Okay. Also schon fast mit die älteste. Also bei Lange Morke, Kieselberg gehen wir da über die 60 Jahre raus mittlerweile. Das ist schon, ja, und man sieht einfach, man kann den Boden geschlossen halten. Da passiert nichts. Das ist sehr homogen, ausgeglichen. Und ja, seit einigen Jahren wickeln wir das auch alles immer nur und machen einfach nur das Nötigste. Ja. Aber das, was wir zurückbekommen, ist noch mehr Respekt von der Traube.
Ja, ja. Sehr schön. Na gut, jetzt darf ich,
jetzt darfst du auch einsteigen. Viel Spaß.
Jetzt haben nicht alle natürlich diese Folge 79 damals gehört. Wir haben damals gehabt Deidesheimer Peters Höhle 2020.
Ja.
Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen deine Geschichte oder eure Geschichte, ne? Es gibt ja noch den Philipp und den Lukas, genau. Die sind ja leider nicht da, die sind gerade unterwegs, hast du erzählt, gell?
Ja.
Und jetzt müssen wir noch mal eure Geschichte so ein bisschen aufrollen. Wie war das, wie hat das gestartet bei euch und wie, aus welchem Kontext kommt sie eigentlich? Jetzt haben wir kurz schon mal über den Papa geredet.
Ja.
Was
über seine Socke.
Genau. Über seine Socke. Also wir haben mal ganz unten angefangen quasi. Wie geht's weiter? Was ist die Familiengeschichte so ein bisschen?
Ja, also an sich relativ einfach. Mein Papa ist Maschinenbauingenieur, meine Mama ist Kindergärtnerin oder war das besser gesagt. Und wir, oder ich vor allem, hatte nach dem Abitur keine andere Fähigkeit wie Wein oder Weintrinken.
Wein, Punkt.
Dann habe ich gedacht, ja, es ist eigentlich eine ganz gute Idee, da mal eine Ausbildung zu machen. Mhm. Und dann war ich in dem Thema gefangen. Und dann haben wir auch so im Kleinen, also als Garageweingut da mit 1 Hektar ein bisschen angefangen, so ja, zu arbeiten, mit einer alten Korbpresse, sehr spartanisch eigentlich alles. ja, und dann bin ich auch studieren gegangen und ja, so hat sich so ein bisschen das, so die Dinge ergeben am Ende. Für uns war es, ja, glaube ich, relativ essentiell oder wichtig, auch relativ früh auch in diese Low-Intervention-Naturweinrichtung zu gehen. Wir haben 2016, 2017 damit gestartet, also auch so erste Versuche zu starten. Da haben wir gleichzeitig auch in der Biodynamie begonnen. Und ja, dann hat sich das halt Jahr für Jahr ein bisschen aufgebaut und aufgebauscht. Und ja, dann kamen meine Brüder 2020, 2021, da waren wir dann schon so bei 25 Hektar. Und mittlerweile sind wir jetzt so bei 34 Hektar. Mhm. Und ja.
Läuft.
Ja.
Wo hast du denn deine Ausbildung damals gemacht?
Genau, Ausbildung habe ich beim Weingut Kimmich in Deidesheim. Ein sehr traditioneller, sehr schöner Familienbetrieb. Und im Weingut Zelt in Laumersheim. Also in Deidesheim bei Kimmich war sehr der Fokus auf Riesling. In Laumersheim war der Fokus auf Spätburgunder, Rotwein. Und für mich war es immer irgendwie wichtig, sehr bei Familienweingüter zu arbeiten, um einfach auch so die soziale Komponente mitzubekommen. Auch wenn wir jetzt ein bisschen zu groß sind. Aber ja, das ist auch das, was wir immer an unsere Mitarbeiter und Azubis auch weitergeben wollen.
Mhm. Ja. Und war es für dich von Anfang an klar, dass du irgendwann einmal dein eigenes Ding machen willst, während der Ausbildung schon? Oder war es einfach so, ich mache einmal das, weil Wein ist cool?
Ja, am Anfang hatten wir das einfach nicht gesehen, glaube ich, dass so eine kleine 1-Hektar-Klitsche da mal so groß werden kann. Also ich meine, ihr seid jetzt auch hier gerade bei uns im Hof und vielleicht waren viele Zuschauer auch schon bei uns, aber es war, sag ich mal, für uns visuell irgendwie nicht möglich. aktuell, ja, sind wir ja auch in der Bauphase und da geschieht auch noch einiges für die Zukunft. Aber ja, es war nie irgendwie auch die Intention, auch von meinen Brüdern da im Weingut da durchzustarten. Mhm. Das hat sich alles irgendwie durch Glück nach und nach ergeben. Also ich kann mich noch erinnern, wir waren alle irgendwie Kinder klein und haben im Hof mit Traktoren gespielt und so gemacht, als wären wir große Winzer. Ja, jetzt.
Aber habt ihr dann in der Familie schon irgendwie Wein gehabt? War das schon präsent? Oder weil du jetzt gesagt hast, ja, der Papa und Mama haben ja doch ganz was anderes gemacht.
Ja, unsere Familie, also mein Papa kommt aus einer sehr großen Familie und die Familie hatte auch schon immer Weinberge, mhm, und von mütterlicherseits waren auch schon immer Weinberge. Also meine Eltern hatten immer zwischen 4 und 5 Hektar, mhm, Weinberge als Hobby.
Ja.
Und ja, wir haben einen Weinberg neben einem öffentliche Freibad, Schwimmbad, und meine Freunde waren immer im Schwimmbad schwimmen und ich war draußen und habe Feldarbeit gemacht.
umso schöner, dass die trotzdem für den Beruf entschieden hast.
Ja. Ja.
Das ist ja schon was glaube ich viele dann einmal abschreckt und sagt, ich probiere ganz was anderes, weil das ist nur Arbeit so quasi.
Mhm. Ja.
Aber das waren dann Flächen, die in die Genossenschaft gegangen sind.
Ja, also mein Papa hat glaube ich schon immer sehr gut Traube produziert, mhm, auch sehr gute, die gingen auch an sehr namhafte, gute Weingüter und ich glaube, die waren da auch sehr glücklich auch. Und irgendwann war halt auch für uns der Punkt, wir haben erstmal das Weingut, sag ich mal, hochgearbeitet, mhm, und haben dann erst die Fläche von meinem Papa da auch rausgeholt. Wir mussten erstmal beweisen, dass das was wird. Ja, genau.
Und dieser erste 1 Hektar, war der schon aus der Family-Fläche oder hast du den wirklich selber dazu geholt?
Ja, es war eigentlich zu 90% selbst irgendwie zu. Ja, das geht in der Pfalz manchmal schnell.
Ja, aber trotzdem, ich würde das jetzt nicht unterschätzt wissen da. Vor allem nicht, was weiß ich, 2 A, sondern gleich mal einen ganzen Hektar da dazu gehört.
Ja. Schön. Ja. Schon mutig.
Arbeit ist immer gewohnt.
Fair enough.
Da mache ich mir gar nichts mehr.
So, das war 2012, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau.
Ja. Also 2011, 2012, mhm, da fing das alles an.
Und da war es aber dann für euch oder für die am Anfang schon klar, dieses Low-Intervention-Thema, das will ich machen. Wo ist denn da dieser Einfluss herkommen? Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Also mich hat von Anfang an diese klassische Weinthema, also Fruchtsäure, Süße, haben mich sehr schnell gelangweilt. Und ich fand früher, also ganz früher, bevor ich selbst Wein gemacht habe, fand ich die Nahe und die Mosel wahnsinnig interessant, einfach, mhm, wegen der Reduktion und allem.
Ja.
Einfach so ein bisschen abseits vom Schuss. Und dann während dem Studium bin ich sehr halt in diese Jura-Burgund-Richtung gekommen, habe das da kennengelernt und das hat mich auch schon immer sehr geprägt oder auch gefuchst, ne, mhm, warum diese Art oder diese sehr langsame Art von Wein vielleicht, mhm, so gut ist und auch erfolgreich ist am Ende, ne? Und da haben wir uns auch ein bisschen festgekrallt, würde ich sagen, und ja, vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich meine, die deutsche Weihgeschichte ist ja auch alt. Da wurde auch nicht viel anders Wein gemacht wie dort. Und dahin wollte man eigentlich einfach wieder so ein bisschen zurück.
Mhm.
Niemals dogmatisch, niemals irgendwie in irgendwelcher Richtung ausfallend,
mhm,
sondern halt schon mit Maß und Ziel.
Mhm. Mhm.
Ja.
Und du hast dann quasi 2012 diesen 1 Hektar. Gleichzeitig bist du aber dann schon studieren gegangen, oder wie war das? War ja sehr parallel, oder?
Ja, genau. Deswegen war ich so ein schlechter Student.
War das Geisenheim damals schon?
Ja. Genau. Ja. Also ich hatte erst Ausbildung gemacht, dann Studium und, mhm, auch während dem Studium BPS war ich dann bei Odinstal, mhm, beim Georg Fuser, also auch in biodynamischen Betrieben. Ja. Und das hat uns dann auch nochmal sehr weit nach vorne gebracht, mhm, denke ich.
War das schon auf Basis, also die Entscheidung, jetzt zum Beispiel zu Odinstal zu gehen oder auch zu Georg Fusser, war das schon auf Basis von dem, ja passt, wir wollen selber irgendwie in die biodynamische Richtung gehen oder war das eher so, das schmeckt uns halt und deswegen, oder das schmeckt mir halt und deswegen schaue ich mir das mal an?
Ja, schmecke tut es mir mit Sicherheit auch, ja. für mich war es immer sehr wichtig, alle Komponente vom Weinbau zu sehen, von, mhm, konventionell, von klar, diese riesen Massebetriebe habe ich jetzt vielleicht nicht gesehen.
Ja.
Aber ich sag mal jeden Aspekt, weil nur dann kann ich es auch objektiv, glaube ich, für mich entscheiden, was ich am liebsten machen will. Oder ja, ich meine, so eine eigene Stilistik, was wir jetzt ja heute gemacht haben, ist ja vielleicht auch aus vielen Komponenten, viele Einflüsse zusammengesetzt.
Ja, sicher.
Und ja, für mich war es immer wichtig, so viel wie möglich aufzusaugen. Mhm. Ja.
Macht Sinn, ja.
Das war die gleiche Frage, die ich gehabt habe. Okay. Woher eben dieses ganze Biodynamie-Thema kommt. Also,
ja.
Und auch, wie es in der Erstumsetzung war. Also ab wann hast du wirklich gesagt, ich will biodynamisch arbeiten?
Oder zuerst vielleicht nochmal, ab wann biologisch, weil da war ja schon der Zwischenschritt da. Ne?
War ja. Phase dazwischen, okay.
Ja, ja, genau. Also wir haben 2013, 2014, 2013 war eigentlich das erste Jahr biologisch. Mhm. Da hat man es aber noch nicht angemeldet, also ab 2014. Mhm. Ja, und dann war das auch, sag ich mal, mit dem Austausch auch mit Odinstal und so, ging das auch immer für uns mehr und mehr in die Biodynamie. Mhm. Wobei ich sagen muss, Biodynamie finde ich für mich heute auch im Weinbau immer noch relativ schwierig, weil wir einfach keine geschlossenen Kreisläufe haben.
Ja.
Mhm. Kreisläufe, Entschuldigung. Ja. Ich mag ultra dieses Detailverliebte, jeden Weinberg als, als eigenständig zu sehen und das auch so zu behandeln, das ist für uns auch ganz wichtig.
Mhm.
Ich glaube, daher kommt auch die Qualität. Aber ich würde uns nicht als perfekt biodynamisch bezeichnen.
Ja, ja.
Klar, wir arbeiten mit Präparate und ja, da fühlen wir uns auch besser und wohler, auch mit Tees, aber ich würde niemals jetzt irgendwie sagen, wir sind jetzt die Biodyn-Gurus oder so. Mhm.
Ja. Das ist, glaube ich, ein sehr gesunder Ansatz.
Ja. Aber das heißt, da zertifizieren habt ihr euch nie lassen, oder schon?
Nee. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Wir haben vielleicht nie die Notwendigkeit gesehen, jetzt für Demeter oder so. Ich respektiere das und mag das sehr alles und es ist auch ein tolles Qualitätssiegel. Aber ja, ich bin da, also ja, ich weiß nicht, ich bin da nicht so dahinter, nicht hinten dran, da jetzt irgendwie
was draufzuschreiben.
Was draufzuschreiben, ja. Ich glaube, ja, man sollte auch Weine verkaufen abseits von Siegler oder. Ja.
Voll.
Mhm. Ja.
Und das ganze Bio-Thema, was war da so, gibt es da einschlägige oder ausschlaggebende Erfahrung quasi, warum du oder warum ihr, weiß nicht, wie inwieweit deine Brüder damals schon involviert waren in diese Gedankengänge, euch entschieden habt, dass ihr gesagt habt, es muss eigentlich biologisch sein?
Oh, ich glaube, die Pfalz, generell jetzt hier auch die Mittelhart, ist ja wahnsinnig fortschrittlich, auch damals schon gewesen. Mhm. Wenn man sieht, Böcklin-Wolf, Bassermann-Jordan, Odinstal, das sind so Vorreiterbetriebe. Eigentlich ist es aus dem Gedanke raus, wir wollen einfach das Beste für unsere Böde, für unsere Rebe. Und das natürlich auch in bester Form auch auf die Flasche zu bringen. Und dadurch kamen die Gedankengänge. Aber es war jetzt auch nie, ja, am Anfang schon, dass man das Bio-Siegel braucht, dass die Leute sehen, okay, da wird ökologisch gearbeitet. Aber eigentlich, ja, finde ich es eigentlich cooler, wenn man es für sich selbst macht oder für den Kunde, wo es danach am Ende sieht.
Ja.
Wenn wir uns jetzt anschauen, du hast angefangen 2011, 12 mit diesem einen Hektar. Jetzt sind es 34, hast du erzählt. Wie wir die Podcast-Folge damals mit Michi gehabt haben, ich glaube, das war Dezember 2022.
Mhm.
Da waren es, glaube ich, nur 30 Hektar.
Genau.
Ich würde voll gern wissen, wie dieses Wachstum gegangen ist und auch, wie du das oder wie ihr das gesteuert habt. Also habt ihr immer gewusst, okay, passt, wir wollen unbedingt diese Lage. Wenn es da irgendwas gibt, dann holen wir uns das sofort. Oder war es eher so, okay, passt, da ist jetzt was frei geworden, wir brauchen das und das und das, wir würden gern so viel Riesling machen und so viel Non-Riesling, da reden wir nachher auch noch drüber. Wie war dieses Wachstum?
Aha, es war auch viel Glück dabei. ja, es war eine Zeit lang so Mitte 2015 bis 2018 war das schon eher ein Kampf, da auch wirklich an Fläche zu kommen und da wollte man auch wachsen. Damals hat man ja wahrscheinlich so ich glaube 2020 waren es 15 Hektar oder so. Ich meine, dann haben wir sehr viel Weinberge auch in der Südpfalz durch meine Tante und meinen Onkel dazu bekommen. Und das konnte man halt wirklich sehr gut wachsen. Ich meine, unser Flächenspiegel ist in der Mittelhart, also in der Mittelteil von der Pfalz, immer so bei 15, 16 Hektar.
Ja.
Und in der Südpfalz immer so bei ein bisschen mehr wie 17 Hektar. Mhm. Also in Mai kann man quasi da, wo Kapellenberg, die ganze Chardonnays stehen. Ja. Und da hat man halt rieses Glück, da Fuß zu fassen und gute Fläche zu bekommen. Und das ist so ein bisschen ein unentdeckter Schatz, glaube ich, auf der Weinkarte der Welt. Ja.
Wie ist das logistisch von dem Weg quasi? Wie weit ist das dann entfernt quasi, die ganzen Lagen unten? Wie lang fährst du?
Zum Glück gibt es mittlerweile schnellere Traktoren wie früher. Naja, aber es ist schon so 35, 40 Minuten Fahrt. Ja. Aber wir bewirtschaften alles von Niederkirchen aus.
Ja,
es ist zwar jetzt alles auch ein bisschen verstückelt, aber ich glaube, es wäre auch nicht produktiv, da nochmal einen zweiten Außenbetrieb oder irgendwas aufzumachen. Logistisch auch, sag ich mal, mit den Mitarbeitern ist es immer besser, wenn man sich morgens an einem Ort trifft und dann zusammen rausgeht.
Also das heißt im Endeffekt irgendwie so ein bisschen zwei Weingüter, die halt im schlimmsten Fall quasi halt dann jeder sein Ding machen quasi. Die Kontrolle, dass die wirklich beide genau dasselbe denken und machen, ist, glaube ich, dann kannst du nur mehr hin und her fahren und eigentlich bist die ganze Zeit auf der Strecke unterwegs. Das war's.
Ja, wir sind eh zu viel auf der Strecke. Aber ich glaube, die Entscheidung war jetzt nicht verkehrt. Wir wollen schon logistisch jetzt ein bisschen besser werden, weil wir haben ja auch drei Betriebsstätte mit Lager, Keller, Büro, Verkauf. Das wollen wir alles vereinen. Und dann, denke ich, wird das auch mit der Weinberger auch ein bisschen einfacher in Zukunft. Ja.
Weil das heißt, das Projekt ist schon am Bauen, oder?
Ja, oder das sollte jetzt bald losgehen.
Okay.
Sehr gut. Und ist das auch in Niederkirchen?
Genau, ja. Also ich muss sagen, ich liebe oder wir mögen sehr, sag ich mal, an Niederkirchen, dass es jetzt nicht unbedingt dieser touristische Hotspot ist am Ende. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe unsere Kundschaft, die bei uns auf den Hof kommt. Die kommen alle wegen uns. Wir haben nicht mal ein Schild vor der Tür. Ich meine, ihr werdet es gemerkt haben. Ja. Es ist nicht einfach, uns zu finden. Und wer den Weg schon mal auf sich nimmt, der ist schon ein guter Kunde.
Ja, das sowieso. Und du hast schon, also du merkst das schon, wenn du von Deidesheim darüber fährst, das ist eine ganz andere Struktur. Ne?
Genau.
Das hat nichts von dem ganzen touristischen Aspekt, sondern das ist einfach viel kleinstrukturierter, das ist viel ruhiger.
Ja.
Da passiert halt nichts, was ja super angenehm ist zum Arbeiten, ne? Weil du hast halt keine Ablenkung, quasi jetzt blöd gesagt, dass halt irgendwer jetzt wirklich zufällig reinkommt.
Das stimmt. Also es ist sehr klein strukturiert, war früher auch sehr landwirtschaftlich geprägt, bäuerlich. Und ich glaube, das ist schon immer sehr, sehr viel hart arbeitende Menschen hier.
Das ist schon gut.
Und die aktuelle Aufteilung, also du hast gesagt, Betriebsstätte, es war anders als Keller, es war anders als der ganze Rest. Es hat sich wahrscheinlich so entwickelt, weil er eben gewachsen ist, oder?
Ja.
Wann war dann die Entscheidung? Okay, passt, das muss jetzt alles vereint werden. War das erst jetzt kürzlich oder habt ihr es schon länger im Kopf?
Der Bau war jetzt schon wahrscheinlich so in 21, 22, wo so ein bisschen abzusehen war, dass der Wachstum jetzt auch stark ist oder stärker wird. Aber klar, wollte man auch schon immer, ich meine, wir sind jetzt hier auch im Elternhaus, die sind auch froh, wenn wir irgendwann mal endlich raus sind. Fair. Müssen wir im Vater sei Socken nämlich nutzen.
die würde ich mitnehmen, weil die eignet sich schon sehr gut.
Kannst du aber, der ist gewäscht. aber einfach auch logistisch, ich meine, hier die Parkplatzsituation und alles ist teilweise ja auch schon katastrophal und deswegen wollen wir da schon auch vielleicht auch generationenübergreifend bauen. Klar, es soll in erster Linie für uns, für die Zukunft sein, aber ich denke, wir wollen noch länger.
Fair enough.
Ja, sind schon auf einem guten Weg. Ja.
Und jetzt hat sie ja mittlerweile zu dritt. Du hast das Ganze so ein bisschen angestoßen. Ne? Damals warst du noch solo. Und dann ist aber dein Bruder, der Lukas, als erster dazugekommen, soweit ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, der Lucky, der hat mir, der war immer Lehramtsstudent. Mhm. Oder nicht immer.
Ja, der war immer Lehramtsstudent.
sorry, Lucky. Nee, Lucky war, hat Lehramt studiert, hat mir aber quasi jede Jahreszeit bei alle Schritte war der an meiner Seite und hat da wahnsinnig viel gearbeitet und ja, am Ende war der wahrscheinlich höher ausgebildet wie jeder Student, Techniker oder sonst irgendwas. Und ja, und dann hat er auf einmal halt gesehen, es ist wirtschaftlich auch möglich, dass er da im Weingut dabei sein kann. Und er wollte das danach unbedingt. Und dann hat er auch nochmal Studium Dragang gehangen. Und ja, das, sag ich mal, wäre mir nichts. Uns oder mir wäre nichts Besseres passiert.
Ja, sicher.
Wenn das nicht so zusammengegangen wäre.
Es ist halt mega, weil du hast halt, du hast schon ein Vertrauensverhältnis, kennst dich schon voll gut, verstehst dich schon voll gut.
Kannst du richtig zusammen scheiße.
Ja, das ist sicher, kannst du einfach mal.
Ja, wenn du die Kommunikation reden, machst.
Das kriegst du auch wieder retour, bin ich mir sicher. Aber das heißt, er hat dann auch Weinbau studiert, oder?
Ja, der hat Wirtschaft dann gemacht in Neustadt. Okay. Aber sag ich mal, das hat er sehr zügig, sehr gut durchgezogen.
Ja, und super.
Das, genau. Und dann kam ja, also vorher, kurz vor Lucky endgültig zu uns kam, kam der Philipp, mein Bruder, der Ältere. Der war jahrelang bei Kühling Gillot, Battenfeld, Spanier. Dann auch noch mal ein paar Jahre bei Bassermann Jordan. Beides auch sehr, sehr tolle Kollege und die wir sehr schätzen. Und ja, dadurch kam auch nochmal, sag ich mal, ein bisschen mehr Ruhe, mehr Familie rein. Das hat uns alle, glaube ich, auch wahnsinnig zusammengeschweißt, so als Familie.
Heißt, du sagst, mit Familie arbeiten ist super, weil es gibt beide Beispiele. Es gibt einerseits, mit Familie arbeiten ist richtig cool und andererseits gibt es, mit Familie arbeiten, bist du es wirklich?
Ja, ich glaube, ich würde lügen, wenn wir uns nie anschreien würden.
Ja. Naja.
Das gehört dazu.
Das gehört dazu, Das ist spannend. Deswegen sind sie ja die Brüder.
Ja.
Nee, aber ich glaube, wir sind im Gesamte wahnsinnig tolles Team. Und klar gibt es Phasen, wo man ein bisschen strenger zueinander ist. Aber es gibt auch Phasen, wo man halt noch glücklicher ist, dass man das zusammengepackt hat.
Ne? Ja.
Sicher, ich meine, wenn du das im Glasl hast und das hast du mit den Brüdern gemeinsam gemacht, das ist halt schon einmal geiler.
Genau.
Das ist halt einfach richtig
aber
schön.
Aber der Weg dahin ist schwierig.
Ja, ja. Ja,
sicher. Der ist vielleicht ein paar Prozent noch mal schwieriger.
Ja.
Und habt ihr irgendeine Form von Aufteilung untereinander? Oder ist es, wer gerade wo Zeit hat?
Ja, also generell arbeiten alle in jedem Bereich immer mit. Also ich bin auch im Büro, ich bin auch immer im Weinberg. Also wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie in der Winothek bin oder so, dann bin ich auch Schneide und mache alle andere Arbeit auch. Und genauso ist es bei meinem Bruder, beim Philipp. Wenn der nicht im Weinberg ist, dann ist er im Keller oder auch im Büro, kümmert sich da um einige rechtliche Sache. Und mein jüngerer Bruder, der Lucky, und sein Mitarbeiter, der Tim, die machen allen voran auch die Logistik, also sag ich mal, die Kundenbetreuung und alles. Und das läuft wirklich sehr, sehr schön zusammen.
Super.
Und aber jeder arbeitet in jedem Bereich mit.
Ja,
heute sind sie zum Beispiel alle die letzte Lage zu schneiden, weil der Mond gut steht.
Ja.
Sehr gut.
Ja.
Und wie viel Leute sind es insgesamt? Also wie groß ist das gesamte Team? So?
Ja, also es kommt drauf an. Wir haben jetzt noch mal zwei rumänische Mitarbeiter, zwei bis drei und vier türkische Mitarbeiter. Also wir haben schon super schlagfertiges Team im Keller wie auch im, also Keller, Lager und auch im Weinberg. Und das ist uns ganz wichtig, dass man da, sag ich mal, jeden Tag, wenn es drauf ankommt, ankommt, perfekt performen können.
Ja, ja, sicher. Da brauchst du schon eine gewisse Manpower, wenn du halt einfach 34 Hektar machst. Ja, das ist halt nicht so wenig.
Ja.
Wir haben dazu so aufgeteilt, ne?
Ja.
Also, dass das alles koordinierst, stimmt halt schwierig.
Ja,
vor.
Also ich erinnere mich an letztes Jahr mit dem Pflanzenschutz, da waren wir teilweise dreimal die Woche die ganze 34 Hektar am Spritze und da waren wir, das innere Team war jeden Tag auf der Spritz und alle anderen waren draußen und haben die Drähte gehangen. Und das ist, ja, das schweißt auch zusammen, ist auch cool.
Ja, sicher.
Bist stolz am Ende, dass gepackt hast.
Ja, gehört die
Egal, wie es aussieht.
Ja. Cool. Aber geschafft ist geschafft, ja.
So ist es, ja.
Jetzt würde es mich natürlich interessieren, ihr macht ja doch einen neuen Pfälzer-Stil, ganz klar. Wie war das Feedback rundum und um? Hat es Stimmen gegeben, die gesagt haben, was tat's denn?
Ja, also klar, Wein ist immer subjektiv und da gehen wir ja auch immer dran und wir sind ja auch eigenwillig wie als wir Personen. Wir haben ja auch riesige Einzugsgebiet und die Pfalz ist ja auch großes Weinanbaugebiet und natürlich gibt es da Leute, auch Winzer, die sagen, okay, damit kann ich nichts anfangen. Vielleicht nicht, weil es qualitativ nicht gut ist, vielleicht weil es nicht der Stil ist. Aber das ist ja alles auch okay für mich. Ich meine, aber im großen Teil sind wir, glaube ich, bei bekannte Winzer sind wir super aufgehoben und auch respektiert. Und das war auch schon eigentlich, glaube ich, von Anfang an so. Also klar, am Anfang wurde dann gesagt, oh, was ist denn das jetzt?
Ich wollte gerade sagen, so 2011, 2012 die ersten Schritte mit Urfüllsäure und Knochentrocken, genau. Haben schon mal ein paar Leute geschaut, oder?
Ja, also das ist ja, glaube ich, am Anfang immer so, dass erstmal kritisch beäugt wird. Aber ich glaube, irgendwann akzeptiert man das und ich muss sagen, also ich für mich habe in der Pfalz keine Feinde oder keiner, der da bös gegen uns schießt. Und so machen wir das auch nicht. Ich denke, wir sind da alle glücklich und arbeiten da gut und erfolgreich zusammen.
Ja, plus ihr macht es ja jetzt auch nicht erst seit gestern. Das ist wahrscheinlich auch nochmal so.
Ja, das hilft schon.
Ja, weil dann halt die Leute sagen, okay, gut, das ist nicht nur kurz mal ausprobiert, dann kannst du ja schnell mal sagen, ah, das ist eher scheiße, das hält sich eh nicht, das will eh keiner.
Ja.
Wenn du dann den Erfolg siehst, glaube ich, dann sagt auch jeder ein bisschen, schaut mal ein bisschen anders drauf, denke ich mal.
Ja, ich glaube, die Ernsthaftigkeit kam bei uns danach vielleicht irgendwann mit einer gewissen Größe, wo dann schon geguckt wird, okay, wo das dann überall irgendwie stattfindet. Und ja, aber ich meine, so ist die Welt.
Ja.
Und jetzt haben wir vorher schon ganz kurz ein bisschen andiskutiert über Expansion und Lagen und so weiter und so fort. Magst du uns ein bisschen einen Überblick geben? Einerseits, was habt ihr oben rund um Deidesheim in der Mittelhart und dann andererseits, was ist unten in der Südpfalz so los?
Ja, also Deidesheim konzentriert sich, also Deidesheim, Rupertsberg, Königsbach, das ist ja die Mittelhart. Da konzentrieren wir uns eigentlich fast voll auf Riesling. Mhm. Da wächst unser Riesling vom Löss, der Ortswein Rupertsberg. Und die ganze Lageweine, also Königsbach, Ölberg, Petershöhler, Einstal, Kieselberg, Langmorgen. Habe ich was vergessen?
Ich glaube nicht.
Klingt alles gut.
Genau. Und das sind halt mehr diese Buntsandstein-klassische Böden. Das sind alles sehr alte Reben, also alles über 35 bis 60 Jahre. Und noch, und das wollen wir erhalten. Wir wollen eigentlich Riesling in der Zukunft wenig neue Pflanze, weil wir mit der Größe sehr zufrieden sind und einfach die alte Weinberge erhalten wollen. Und dann kommen wir zu unserer quasi zweiten Welt, die Südpfalz. Also ich glaube, die richtige Südpfalz, also an der französischen Grenze, die lachen uns aus, weil es die Grenze zur Mittelhart ist.
Ja.
Aber Maikammer, ja, das ist an sich ein wahnsinnig touristischer Ort und dadurch eigentlich nicht so arg im Handel oder irgendwie auf der großen Bühne in der Welt so vertreten. Und das ist ein wahnsinnig schöner, magischer Ort. Also wenn ihr Zeit habt, fahrt da mal hin. Maikammer, St. Martin, das sind wahnsinnig tolle Ortschaften und auch tolle Weingüter. Und das ist so eine komplett andere Welt. Das ist rein Kalkstein, auch sehr viel Ton, Lehmböde, also eher schwere, dunkle Bodenarten. Und da haben wir halt sehr viel diese Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Spätburgunder-Geschichte. Und ja, gerade für Chardonnay ist es, glaube ich, für uns in Zukunft der Ort, ja, auch vielleicht für die Pfalz, aber für uns persönlich auf jeden Fall. Genau, also Kapellenberg.
Ja.
Ja.
So müssen wir nochmal ganz kurz in die Mittelhart zurück, bevor es dann nochmal runtergeht. Wie seid ihr an die ganzen alten Reben tatsächlich gekommen? Weil du hast vorher kurz nochmal gesagt, ja, es war gar nicht so einfach zu beginnen, jetzt da den Rebbestand zu erweitern. Jetzt sagst du aber, eigentlich habt ihr nur alte Reben und ihr wollt nichts neu auspflanzen. Also, wie ist denn das gegangen, dass ihr überhaupt da, weil ich denke mir so, ja, dass du irgendwo mal was kriegst, so, okay, aber dass das dann auch alles wirklich noch super benannt und alter Rebbestand ist, den wir auch, also alten Rebbestand kriegen, okay, aber alten Rebbestand in schlechter Verfassung kriegen, hilft ja auch nicht so viel. Also wie ist das gegangen?
Ja, also zum Teil haben wir auch alte Reben, die wir auch teilweise wieder restauriert haben, die Anlage bekommen. Aber zu 90% waren das alles die Weinberge, die mein Vater bewirtschaftet hat.
Ah, okay.
Ne,
oh, okay.
Die dann,
das waren die vom Papa quasi.
Genau, ja. Die dann teilweise im Traubeverkauf waren und da wirklich auch, glaube ich, in alle mögliche große, gute Gewächse gelandet sind am Ende. Und dadurch hat man dann, also die hat man ja 2016 erst bekommen, die Weinberge. Dadurch hat man dann 2016 wirklich eine super gute Stadt. Ja, das auch sehr wichtig für uns war.
Und der Papa hat sich nie gedacht, boah, es wäre einfacher, wenn ich da einfach, keine Ahnung, das neu bepflanzen würde, oder wenn es schon mit alten Reben, weil du hast jetzt gesagt, sind wir bei 60 Jahren, der hätte doch auch irgendwann die Entscheidung treffen können, boah, das ist eigentlich, da kommt eh fast nichts außer, ich verkaufe die Trauben einfach irgendwie zumindest zum Teil neu pflanzen oder so. Das war nie irgendwie Option. Ja,
zum Glück hat mein Papa Josef genauso gedacht wie wir.
Also der hat das auch einfach schon geil gefunden, dass das alte Reben sind. Ja, gesagt,
also er hat auch schon immer gewusst, also der hat ja auch nie Glyphosat oder irgendwas benutzt. Ne? Klar, er hat konventionelle Pflanzenschutzbetriebe, weil er halt das nur im Hobby gemacht hat. Ja, das ist, denke ich, verständlich für viele. Aber er hat auch schon immer gewusst, diese Top-Qualität, gerade im Riesling, kommt einfach nur von alter Rebe. Und dem Ziel du mal weiter, sag ich mal, Folge.
Ja.
Es ist auch mit anderen Winzerkollegen, wenn da im Austausch bist, wenn ich jetzt einen Riesling-Weinberg neu pflanze, in der Top-Lage, da brauche ich mindestens 15 bis 20 Jahre, bis ich da wieder was Brauchbares rausbringe. Und das ist auch für uns, ich will lieber alte Anlage erhalten, egal wie eng die sind. Ich bin nicht so der, nach der Politik, der Weinberg muss dem Traktor weichen.
Ja. Aber gleichzeitig, wenn man so rundherum schaut, sieht man ja trotzdem, da steht daneben dann halt wieder der ganz junge Weinberg neben eure Anlagen quasi. Also da passiert ja trotzdem viel. Ne? Also es ist nicht so, dass das alle jetzt so hundertprozentig auf die alten Reben setzen würde.
Ja. Ja, aber am Ende ist es ja so, wenn ich einen jungen Maste Weinberg habe, der sehr viel trägt, am Ende auch Traube, dann muss ich dann wieder die Traube runterschneiden, damit ich auf die Qualität komme. Also für mich ist es am Ende Quatsch. Ich will den alten Weinberg erhalten. Das sind die Wurzeln tief, wenig Ertrag und ich bin komplett zufrieden.
Ja, voll. Also bin ich hundertprozentig bei dir. Ich habe es nur spannend gefunden, wenn du so eben gerade da Einstal, Langenmorgen und so durchläufst. Da siehst du schon, wie viele da tatsächlich sehr, sehr junge Anlagen sind, die halt irgendwie vor zwei, drei Jahren gepflanzt worden sind. Ja. Dann siehst du halt daneben die alten Anlagen und denkst dir so, ja, eigentlich hätte ich gern, dass das alles so steht.
Ja.
Aber gut, andere Philosophien.
So ist es.
Und jetzt da die ganze Chardonnay-Geschichte, Maikammer und so, habt ihr einfach gesagt, okay, gut, die Anlagen dort sind schon Chardonnay, oder war das euch ein Thema, so quasi, wir kriegen die Flächen von der Tante und es macht einfach dann nur Chardonnay, Grauburgunder, Weißburgunder Sinn?
Also ein Teil von der Fläche war Chardonnay, das sind nachher wirklich für die Pfalz, für Deutschland sehr alte Chardonnay-Anlage, also auch mit so 30 Jahre. Aber der Hauptgrund. Also wir hatten zum Beispiel, wo jetzt Kapellenberg ist, war glaube ich vorher Müller-Thurgau drin.
Ja.
Mhm. Dann haben wir auch schon gesagt, ey, das ist so krass, tolle, schöne Lage. Da will ich schon Chardonnay drin sehen. Mhm. Und dann haben wir uns da auch schon entschieden. Also die Weinberge sind jetzt so zwischen 1 und 10 Jahre alt circa. Ja, das sind schon sehr junge Weinberge, aber ich finde es auch immer erstaunlich, verwunderlich, wie viel Boden, wie viel Terroir diese Weinberge auch schon in den Wein bringen. Und ja, das stimmt mich auch für die Zukunft sehr positiv.
Mhm. Ja. Und worauf habt ihr geachtet beim Auspflanzen? Also habt ihr auf irgendwas Spezifisches geschaut bezüglich Selektion Marsal oder irgendwelche spezifischen Klone?
Ja, wir haben schon klar diese Top-Selektionen, auch viele aus dem Burgund dann genommen, teilweise auch ein bisschen was aus der Champagne, einfach, dass man so neutral wie möglich oder so, ja, so offen wie möglich für den Boden nachsinnen am Ende, also keine Duftklone. Und und die Stockdichte haben wir sehr weit angepasst. Also wir sind jetzt so bei 7.000, 8.000 Stöcke aufs Hektar, dass man einfach da sehr eng zusammenkommt, dass man schon früh eine tiefe Durchwurzelung bekommen. Das war jetzt so der Hauptgedanke. Und dass, wenn mal ein Stock stirbt, das im Notfall einer Nevedrache
steht. Ja. Nicht so schlecht.
Genau.
Ja, stellen wir uns immer recht schwierig vor oder nicht so easy vor, wenn's oder gibt es unten in der Südpfalz so Vorbilder, was dieses Burgunder-Thema angeht? Weil ich hätte jetzt gesagt, ich stelle mir schwierig vor, wenn du das Thema neu angehen musst quasi.
Ja, also noch weiter in der Süde ist mit Sicherheit so an der französischen Grenze Weingut Jülk, Becker, Rebholz, Wehrheim, die sind ja da auch schon sehr, sehr lang in diesem Burgunder, Spätburgunder, Weißburgunder, Chardonnay-Thema drin.
Aber so weit oben nicht, oder? Im Normalfall ist das
so
eher
weit
ein
oben nicht, genau, ja. Das ist so, würde ich sagen, auch gerade so ein bisschen die Grenze. Und ja, da wurde auch sehr viel. Ja, wie gesagt, so Kerner, Müller-Thurgau, so Sache dann auch gepflanzt. Und ja, ich sag nicht, dass es irgendwie schlecht ist oder.
Disclaimer.
Ja, aber ich sehe für die Zukunft einfach das Chardonnay oder vielleicht auch Spätburgunder. Vielleicht kommt da was.
Oh. Interesting. Sehr gespannt.
Ja. Wir sind sehr gespannt darauf.
Definitiv.
Sollen wir vielleicht allgemein nochmal so ein bisschen erzählen, wie eure Rebsortenaufteilung insgesamt ist? Ich meine, Fokus Riesling, ja klar, aber eben durch die Flächen unten, ja, hast gesagt, im Endeffekt seid ihr jetzt der Südpfalz-Flächen eigentlich fast einen Ticken größer als hier oben.
Mhm. Ja.
Das heißt, haben wir dann in der gesamten Aufteilung auch schon mehr Burgundersorten als Riesling oder ist das 50-50 quasi?
Also es ist ca. 40% Riesling und dann sind es wahrscheinlich so ein bisschen mehr wie 20% Chardonnay.
Mhm.
Und dann teilt sich das halt in Großteil Weißburgunder, Spätburgunder, Grauburgunder nochmal auf. Und dann haben wir halt noch so ein paar Überbleibsel, die wir in den nächsten Jahren schon erneuern. Also so Müllerkerner bis Cabernet Sauvignon, so Geschichten. Aber an sich wollen wir eigentlich den Betrieb in den nächsten Jahren auf so 5, 6, 7 Sorte reduzieren, dass wir einfach noch ein schärferes Profil einfach reinbekommen.
Und wie tut es euch mit den Sorten, die ihr nicht mehr braucht? Ist das einfach raus und neu pflanzen oder wird das auch umveredelt oder was ist da euer Zugang?
Ja, je nach Zustand vom Weinberg. Wenn wir jetzt einen sehr schönen Weinberg haben mit einem tollen Boden, wo relativ jung ist, und dann tun wir schon umveredeln.
Ja.
Wenn das jetzt aber ein alter Weinberg ist, wo quasi Stock nur oder in der Reihe so ein Stock steht, dann reißt er den raus.
Fair enough.
Ja, genau.
Und vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu diesem Strukturthema. Was mich super interessieren wird, erstens einmal verteilungstechnisch, wie viel Land am Schluss in Deutschland und wie viel geht raus in die Welt?
Ja, wir sind bei 40% aktuell in Deutschland.
Sehr großer Anteil.
Ja, es war viel größer vor 2-3 Jahren. Mhm. Also da waren wir fast bei 70%.
Wirklich? Das hat jetzt gut abgenommen. Ist, ja.
Ja. Mhm. Ja, man kann beides positiv oder negativ sehen. ja, genau. Und der Rest ist eigentlich überall. Also von der USA bis Asien, bis ja, Japan, China, mhm. Ja, Osteuropa.
Ja.
Genau. Also wir wollen eigentlich weiterhin noch sehr weit da wachsen, weil ich finde es super interessant und auch wichtig und das bringt auch, macht die Welt auch wieder ein bisschen kleiner.
Ja.
Und vielleicht auch unser Message von uns und in der Pfalz so ein bisschen rauszutragen.
Mhm. Wenn wir über diese Pfalz-Message sind, ihr als die junge Pfalz quasi, habt ihr schon so ein bisschen eine Aufgabe gehabt, ne? Also gerade in dieser ersten Zeit, da mal ordentlich zu pushen, ein bisschen dieses Image auch aufzulockern. Wie war das für euch damals? Und auch bei diesem, vielleicht zum Thema auch Händler finden und so weiter. Du hast ja am Anfang quasi null Background-Struktur gehabt. Du hast keine Händler gehabt, die du vom Papa übernehmen hast können, weil das hat es eh schon gegeben. Du hast ja wirklich von null anfangen müssen. Wie war das damals? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, oh. Gott, das ist lang her.
Ja, stimmt.
Nee, also es war, am Anfang war es sehr schwierig, ne? Mhm. Also als kompletter Newcomer so. Und ich glaube, wir waren am Anfang jetzt auch nicht so ultra gefestigt auch in unserem Stil und haben da auch echt länger viel gebraucht, probiert. Viel ja. probiert.
Ja.
Und ich hätte so ein wahnsinnig bewundernswerter Kollege, der Carsten Saalwächter zum Beispiel, ja. sehe, der hat, glaube ich, mit dem ersten Jahrgang so perfekt performt, dass ja. er direkt dann überall reingerutscht ist.
Ja.
Bei uns hat das echt ein bisschen länger gedauert, aber ja, ich muss sagen, ich finde beide Wege eigentlich auch cool. Bei uns war es vielleicht mehr so autodidaktisch und das kam vielleicht alles ein bisschen später. Und man merkt auch, also zuerst einmal diese deutschsprachige Raum ist ein Bubble, also ist relativ klein und dann kann das relativ schnell gehen, auch mit Händler und allem. Aber genauso sagt die internationale Bubble, also das ist so, ja, manchmal wundert man sich, welche Leute da dann auf einmal auf dem Hof stehen, aus welchen Ländern. Ja,
die werden wirklich schwer Dorf am Schluss. Ja,
das ist echt ein Dorf.
Aber das ist komplett arg.
Ein wunderschönes Dorf.
Das ist ja das Geile dran, ja, dass du wurscht, wo du bist, über Anhaltspunkte hast und die mit wem connecten kannst und dann wieder der eine Händler den anderen bringt oder der eine Kunde den anderen Händler oder der andere Händler die neue Kundenstruktur reinbringt, so ist halt geil.
Und wer ist bei euch am allerersten Voll. Am Hof gestanden? Also wer war da?
Oh, wer hat als erstes
der erste richtige Händler?
Also eigentlich war der Jens Hugel vom Weinkombinat Hugel in Dresden war, glaube ich, mit der erste.
Okay. Ja.
Cool. Also wir hatten dann nochmal einen Berliner Händler, der leider Konkurs gegangen ist, dann zwischenzeitlich. Aber ich glaube, ja.
Und wann war das so? Also so Pi mal Daumen, haben die das schon 2012, 2013 checkt? Oder
ja,
ist das
erst genau, da? So 14, 15.
Ja, sowas. Also mit den ersten A2-Jahrgängen zumindest irgendwann dann einmal.
Ja. Ja, am Anfang war die Menge, sag ich mal, da hat man irgendwie 2.000, 3.000 Flaschen.
Ja, ja, klar.
Das war so in der Gastronomie und so.
Das bringst du schon so runter, ja.
Voll. Genau, ja. Ich meine, man braucht auch eine gewisse Menge, um eine gewisse Message danach zu verbreiten
auf der
Welt. Und ja, ich meine, was ich ja in unserem System ja eigentlich ganz schön finde, wir haben nicht nur Top-Weine jenseits der 20 bis 80 Euro. Wir haben auch Weine, die, sag ich mal, so im Gutsweinbereich unter 10 oder bei 10 Euro da liegen. Und das hilft auch enorm auch nochmal. Und glaube ich, ist auch ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit da, den Leuten auch, sag ich mal, eine Art Idee von Wein zu geben. Klar sind das jetzt nicht die vollendeste Weine, die größte Gewächse, aber ist, glaube ich, schon mal ein cooler Ansatz.
Ja. Ja, wir haben dieses Thema eh schon viel und oft diskutiert. Wir haben einmal eine Sonderfolge dazu gemacht, zu diesem Thema, was darf und was kann Wein kosten und wo ist es sinnvoll anzusetzen und dann, wo gibt es Winzerinnen und Winzer, die wirklich im Einstiegsbereich einfach absolut coole Qualitäten liefern, wo man wirklich mal kennenlernen kann, was ist die Grundstilistik, was erwartet mich da. Und das ist halt sehr preiswert.
Ja.
Und trotzdem halt sinnvoller Preis. Ne? Also nicht dieses Supermarkt 3 Euro Spaß,
ja.
Sondern ja, das ist halt so ein bisschen diese Grunddiskussion. Ne? Also wo kann qualitativ hochwertiger Wein anfangen?
Ja.
Bei welchem Preisbereich? Und da haben wir, ja, wie schon gesagt, was von euch mit dabei gehabt. Ja. Das war
Riesling von Lös, ja. Ja, mega, weil das ist bei euch schon so, dass ich sage, du kannst beim Einstieg, erkennst du wirklich sinnvoll die Stilistik, was genau. Mich dann weiterhin erwartet. Und das ist meiner Meinung nach wirklich selten so.
Mhm.
Ja.
Weil oft ist halt der Einstieg das, wo ich sage, ja passt, das kann ich, blöd gesagt, jetzt da überall so trinken und das schmeckt wieder gleich.
Genau. Ja, manchmal hat er einfach das Gefälligste mit Abstand. Ich verstehe es auch bis zum gewissen Grad. Ich verstehe es aus dem Verkaufsaspekt. Kannst aber bei euch checkt man schon, was ihr macht. Einfach.
Ja. Genau.
Voll. Ja, am Ende ja, finde ich es gerade Gutswein fast einer der wichtigsten Weine, weil wenn ja. Man da nicht schmeckt, dann will ich eigentlich nicht weiter trinken.
Genau. Ja, genau. So ist es.
Und das sitzt nicht, ja. Ja, wir machen ja bei den Gutsweinen an sich nichts anders im Weinberg wie im Keller, wie bei der großen Lage. Das einzigste Stichwort ist vielleicht Zeit und dass die Gutsweine im großen Holzfass sind anstatt im kleinen. Aber ja, das ist, glaube ich, ein guter Kompromiss am Ende.
Und ja. in die Gutsweine kommen dann quasi ein bisschen jüngere Reben rein? Oder
naja,
gibt es eigentlich nicht?
Noch nicht mal. Also wir haben auch für Riesling vom Löss Weinberge, die über 50 Jahre sind. Also die stehen halt vielleicht an Standorte, die jetzt von der Bodenstruktur nicht so überragend sind. Aber ich glaube, die Durchschnittsrebalter vom Löss ist zum Beispiel bei 28 Jahre. Also das ist
crazy eigentlich.
Ja. Das ist jetzt nicht so ein Wischiwaschi-Wei am Ende.
Aber wie geht sich das dann aus? Oder ist das einfach, dass ihr sagt, okay, uns ist bewusst, dass wir da vielleicht, ich sage es jetzt überspitzt, ein bisschen zu viel Arbeit reinstecken, aber es ist uns wichtig? Oder geht es da mehr darum, dass ihr sagt, na, das, wir können einfach besser rechnen als die anderen?
Ja, das Erste.
Ich habe es befürchtet. Dann dieser Stelle für die gesamte Fangemeinde danke. Ja. Da muss, glaube ich, ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, als wie das wirklich dann im Preis draufsteht, weil sonst geht es halt nicht aus. Aber so quasi ja passt. Dafür kann es halt jede leisten.
Genau.
Und einmal einen schönen Einstieg für euch kriegen und fertig.
Ja, ja, und ich glaube, ein coolerer Markenbotschafter kann man sich nicht wünschen.
Ja, wenn das alle so checken würden. Ja, aber vollkommen, natürlich.
Ja.
Wenn man es das im Glas lässt, Säckinger ist geil. Punkt. Dann ist das einmal, das ist dann einmal erledigt und dann geht es von dort weiter. Ja. Herrlich.
Ja, stimmt. Ist einfach so. Du, und jetzt haben wir schon ganz kurz drüber gesprochen. Eure Gutsweine landen vielleicht im großen Holz, aber ansonsten ist das, was im Keller passiert, gar nicht so unendlich, bis auf halt das Thema Zeit. Was passiert denn bei euch im Keller? Also wie arbeitet ihr grundsätzlich? Ja, und da vielleicht, wie hat sich das entwickelt? Das würde mich auch interessieren.
Wir waren schon immer sehr faul.
Geil.
Nee, also an sich ist relativ einfach die Idee. Wir sind uns bewusst, dass wir in der Pfalz sind, dass wir schon ein warmes Klima haben, dass wir jetzt nicht viel mit Maische oder auch nicht die Rebsorte haben für Maische. Wir machen eigentlich bei allem Ganztraubepressung. Bei 90% von unseren Weinen keine Sedimentation. Also wir gehen direkt eigentlich in die Holzfässer.
Mhm.
Und ja, je nach Trübungsgrad hast du dann manchmal einen eher fruchtigen Wein oder eher einen reduktiven Wein. Ich meine, das kann man auch alles gut steuern.
Ja,
ja, und dann bekommt es Schwefel, wenn die Zeit ist. Oder bekommt es Schwefel, wenn nicht die Zeit ist. ja, wir sind da an sich immer relativ undogmatisch und arbeiten eigentlich sehr wenig ohne, also wir arbeiten ohne Analytik, sehr viel mit Geschmack. Und das ist uns, glaube ich, so das Wichtigste. Klar, also wir nutzen keine, bin irgendwie leid, das zu sagen, keine Reinzuchthefe oder sonstige irgendwelche Mittel und so. Also wenn man mal ein sehr botrytes, reiches Jahr hat, ich glaube, das letzte war so richtig 2016, da haben wir schon mal Aktivkohle genutzt, aber ich meine, das nimmt man auch, wenn man krank ist. So schlimm kann es nicht sein.
Ja, ja.
ja, und der Rest ist Zeit. Eigentlich alles sehr natürlich.
Ja. Und da habt ihr dann irgendwen, der was quasi im Keller zuständig ist von euch dreien, oder gibt es da irgendwie einfach einen Mitarbeiter, der so quasi die Kellermeistertätigkeit übernimmt oder macht sie das wirklich so im Wechsel quasi, wer gerade da ist?
Ja, also ich muss schon sagen, die Anfangszeit, die habe ich ja, sag ich mal, so stilistisch ein bisschen geprägt.
Ja.
Dadurch haben wir ja auch diesen Stil auch ein bisschen festgefahren. Und dann wollen wir auch nicht verändern. Und da sind ja meine Brüder auch komplett d'accord damit.
Ja.
Heute hat es jeder so arg verinnerlicht, dass jeder da eigentlich blind reinlaufen könnte und sage tut.
Okay, geil.
Heute passiert das und das.
Ja, okay. Also das ist nämlich schon nice, weil ich meine, das ist schon einmal ein anderes Verständnis quasi von, du hast gar nicht das, dass einer eigentlich die volle Zuständigkeit hat, sondern es hat wirklich jeder das gleichwertig so verinnerlicht, dass er sagt, ich weiß eh, was zu tun ist.
Ja. Ja, also wir kontrollieren schon alles zu 100% am Ende vom Tag. Ich glaube, wir arbeiten für diese Bubble, wo wir sind, wahnsinnig sauber. Das ist, glaube ich, auch wichtig.
Ultimativ wichtig.
Das haben wir immer und immer und immer wieder gelernt.
Genau.
Du kannst so wenig machen, aber du musst halt beinhart sauber arbeiten.
So ist es.
Ja. Durch die Bank.
Ja.
Dann kannst du alles spüren.
Ja.
Dann geht ganz viel und kannst wirklich voll hin und her und die ganze Leiter rauf und runter.
So ist
und wenn das nicht sauber ist, dann ist es wurscht, was du machst eigentlich und kommst dort nicht hin.
Ja. Und deswegen sehe ich auch manchmal auch so ein bisschen das Naturwein-Thema, wie es mal ein bisschen früher war, wie jetzt so in 2018 oder so, wo man einfach immer Mache gelassen hat, so Hauptsache Natur, sehe ich ein bisschen kritischer, weil Weinbau ist auch ein Handwerk und das hat schon viel mit Perfektionismus zu tun.
Ja.
Ja.
Und egal in welchem Bereich man ist. Und,
korrekt. Ja,
das verfolge ich mal weiter.
Ja. Und nur Natur, also die Natur ist da, die gibt vor, was man machen kann, mehr oder weniger, oder was geht.
Ja.
Aber die Natur selber macht halt am Schluss trotzdem nicht den Wein.
Also, so ist es.
Das ist halt das, wo glaube ich, eine Zeit lang, es hat es auch braucht, dieses Aufrütteln und so.
Ja.
Aber wo halt dann irgendwann auch die Zeit wieder gekommen ist, wo man gesagt hat, okay, passt, wir haben es jetzt verstanden, dass man vielleicht nicht alles nach Vorschrift quasi machen muss und nach irgendwelche komplett starren Muster, sondern man kann das auch alles einmal weglassen.
Ja.
Aber gleichzeitig musst du jetzt schon auch wirklich arbeiten dafür, dass da am Schluss Wein rauskommt.
Mhm.
Ja, das vielleicht ist genau das, oder schreibe ich.
Vielleicht auch in die gleiche Kerbe. Ihr habt ja Pure-Linie. Gibt es die noch immer? Und wie sind die entstanden? Beziehungsweise was passiert, wenn ich einen Pure-Wein kaufe?
Pure, also früher hieß es Natur,
ja.
Wer sich erinnern kann. 2017 hat das gestartet mit Chardonnay und Blanc Natur.
Mhm.
Dann hieß es ein, zwei Jahre später Pure. Das war einfach so, ja, auch in der Zeit war das, glaube ich, sehr aktuell. Also die Beschäftigung mit gar nichts dazugeben.
Mhm.
Aber für uns war das halt auch immer noch auf einer sehr perfektionistische Art und Weise, also auch ohne Fehler. Jeder Jahrgang hatte quasi null Schwefel, also niemals irgendwie was gesehen, was ich jetzt heute vielleicht auch anders machen würde.
Ja.
genau, und daraus hat sich jetzt so ein bisschen Sauvignon Pure entwickelt oder auch Sauvignon Blanc oder der Chardonnay Pure. Ja, in den letzten zwei Jahren hatten wir sehr schlechte Ernte eigentlich bei uns. Und dadurch ist es auch so ein bisschen gestorben, also nicht gestorben für immer, aber ist es so ein bisschen ausgelaufen, weil wir einfach nicht die Kapazität oder die Rebfläche dafür hatten. Wir wollen das aber eigentlich so hoffentlich, wenn wir Glück haben, nächstes Jahr dann wieder aufleben lassen, weil wir auch wieder neue Rebfläche auch bekommen haben oder junge Rebfläche, die ein gewisses Alter jetzt haben. Und ich finde das ein sehr wichtiger Bestandteil von unserem Weingut und das soll es eigentlich immer weiter geben. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber wir können später noch ein, zwei Sachen probieren.
Ja, sicher. Das heißt, das ist so ein bisschen Seitenarm nochmal quasi. So.
Ja, ich meine, Pure oder Natur ist ja auch so ein bisschen was Launisches, auch wie die Natur so ist. Und wenn es halt mal Frost oder ein sehr schwacher Ertrag gab, dann gibt es das halt mal nicht. Und dann darf man wieder irgendwann zum nächsten Jahrgang greifen.
Ja. Aber jetzt gerade schon bei so Extra-Projekten und bei den doch anders aussehenden Etiketten bei Pure sind, ihr habt jetzt mittlerweile jetzt ein ganz neues Design von den Etiketten, ne? Mit Jahrgang 23, wenn ich das richtig im Kopf habe. Warum und wie ist das passiert? Weil jetzt diese Punkte hat man ja sehr gut kennt.
Genau.
Ja. Ja, ich muss sagen, wir haben das selbst auch ein bisschen auf diverse Märkte, auch viel in Asien, sehr viel verschiedene Etikette aufgebaut, gemacht. Und ich war dem irgendwann so überdrüssig und genervt und habe gesagt, so, jetzt morgen ist immer konservativ. So. Und so war es auch. Also klar, die fünf Punkte sind in unserem alten Familienwappe jetzt versteckt, in dem Schildwappe. Und wir wollten einfach nicht mehr das Weingut, also die Erkennbarkeit von den fünf Punkten in den Vordergrund stellen, sondern einfach die Lage. Und das war für mich jetzt auch so ein bisschen ein Anliegen für die nächsten Jahre oder für die Zielsetzung, dass einfach Lage, jetzt zum Beispiel Chardonnay, Maikammer ist mit dem grünen M oder Linse ist so komplett gelb, dass man einfach sieht, ey, das ist Riesling, Linse, Einstal, Entschuldigung. Das ist gelb, das ist Riesling, das ist Chardonnay, dass einfach die Rebsorte und die Lage, das da ist und nicht mehr unsere fünf Punkte.
Das ist aber schon ein spannender Schritt und der große Schritt von, also der Übergang ist ja schon, wie du gesagt hast, so auf einmal sind wir konservativ, so, das ist ja schon ein Riesenübergang. Wie lange habt ihr da überlegt, ob ihr das macht, oder war das wirklich so spontan und so, scheiß drauf, interessiert uns nicht mehr?
Also wir sind schon immer eher Bauchmenschen.
Ja.
Und wir sind uns aber auch bewusst, dass es für viele Kunden wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit braucht. Aber ja, ich denke, oder ich verspreche, dass die Weine jetzt nicht weniger wertig, schlecht oder sonst irgendwas.
Ja,
genau, also wir wollten einfach noch mehr ein bisschen so eine Marke Stärke. Und wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass wir das in den letzten Jahren ein bisschen verloren haben, weil es zu viele Sachen gab. Und jetzt wollen wir uns da eigentlich sehr, sehr zurückbesinnen und konzentrieren.
Und mit wem habt ihr das gemacht oder war das selber?
Ja, mit einem guten Freund, also mit dem Frederik Groß. Genau, das ist ein wahnsinnig toller, guter Grafiker. Und wir haben schon uns sehr oft auseinandergesetzt, weil er schon eher von einer künstlerischen Art kommt.
Ja.
Und das ist auch schon sehr puristisch.
Voll, das ist schon sehr reduziert, sehr burgundisch auch irgendwie in der Anmutung.
Ja, das war tatsächlich die erste Assoziation.
Ja, es war für uns, also wir haben echt so ein bisschen Vorlage, ganz alte deutsche Etikette gehabt, so von vor 100 Jahren so ungefähr. Und klar, auch so ein bisschen das Burgundische, was an sich nicht weit auseinander war. Ne?
Ja.
Da halt vielleicht noch einen eigenen Stempel reinbekommen. Ja, das war so die Grundidee.
Schon auf jeden Fall richtig geil.
Ja, voll. Und diese fünf Punkte kommen aber von eurem ursprünglichen Familienwappen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, ja.
Okay,
also die Familie, der Ursprung ist aus Süddeutschland. Da war das im Stadtwappe oder in einem Adelswappe früher. Also wir sind bei Gott nicht adelig.
Ich habe kein Familienwappen. Also.
Ja, die Familie kam halt aus dem Ort, wo das Wappe war, hat den Namen von dem Ort mitgenommen. Also Bad Säckingen, Säckingen dann später. Und da draus wird Säckinger und da waren diese fünf Punkte auch in dem Wappe. Und dann haben sie den Namen und auch das Wappen so als Familienzeichen mitgenommen. Ja.
Schon cool.
Ja, ist schön.
Ich war nicht dabei. mein Papa kann die Geschichte besser erzählen.
Aber das heißt, der Papa ist auferzogen? Nein, musste davor gewesen sein.
Ja, genau, das war schon weiter vor.
Okay, gut. Weil du gemeint hast, der Papa kann es besser erzählen und du warst nicht dabei.
Ja, mein Papa ist da geschichtlich mehr dahinter wie ich.
Alles klar, ist der Familienhistoriker.
Genau, ja, wenn man Langeweile hat. Dann.
Was mich nur interessiert hätte, wenn du das nicht erzählen magst, gerne, aber rein von den Flaschen her, also rein von der ganzen Menge her, die ihr macht, 34 Hektar ist ja doch eine relativ große Fläche. Mich würde einfach interessieren, was geht außer?
Ja, es kommt drauf sehr drauf an. Wir haben jetzt zum Beispiel in 22 haben wir fast 5 Hektar Jungfeld gehabt. Mhm. Da fehlt dann natürlich auch ein bisschen was.
Ja, klar.
Ja, dadurch, dass wir auch wenig düngen oder sonst irgendwas machen, sind wir auch sehr schwankend in der Jahrgänge. Mhm. Also wir haben jetzt zum Beispiel 2023 waren so 150.000 Flaschen, haben aber jeden Stock geerntet.
Mhm. Ja, ja.
Und 2022 waren so 230.000 Flaschen circa.
Ja.
Ne?
Das ist schon ein Riesenunterschied.
Ja. Krasse Schwankungen dann am Ende. Ne? Mhm. Und merkt man auch teilweise halt die junge Burgunder-Rebsorte, junge Weinberge, die dann manchmal mehr geben oder manchmal nicht.
Mhm. Ja.
Ja.
Ja, also an sich sind wir da eigentlich auch immer sehr zufrieden. Manchmal verkaufst du halt ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Ja. Ja.
Apropos,
und wenn nicht, ist mal aus.
Apropos länger verkaufen, länger liegen lassen. Wir haben damals gesprochen, da hast du gesagt, das Ziel wäre, die Lagen noch länger zurückzuhalten. Ist das schon passiert oder ist das immer noch so, dass du sagst, eigentlich würde ich es gerne noch länger halten und erst später am Markt bringen?
Du hattest 2020.
Ja, genau.
Genau. Ja, da waren wir eigentlich schon in einem guten Rhythmus, so mit 2 Winter auf der Hefe. Mhm. Das wollen wir unbedingt beibehalten oder werden das auch beibehalten. Dann ist für uns wahrscheinlich jetzt noch in der Zukunft entscheidend, dass wir die Weine noch mal vielleicht ein halbes Jahr auf der Flasche liegen lassen, bevor wir sie in den Verkauf bringen. Da hast du mir jetzt gerade bei eigentlich. Die Ortsweine, die werden dann so nach 12 Monaten oder so, dann, wenn man dann meistens auch ein bisschen Platz wieder im Keller brauchen, ja, haben wir gemerkt.
Der Klassiker.
Genau. Aber an sich wollen wir so lange wie es geht eigentlich immer alle Weine auf der Hefe lassen und Ruhe lassen.
Mhm. Ja. Ja, es ist ja alles für die Langlebigkeit gemacht.
Mhm.
Ja.
Ist halt
ja. Ja, ich meine, die letzten Jahre waren auch, sag ich mal, dahingehend ein bisschen dankbarer, weil wir brutal gute pH-Werte hatten, gute Säurewerte, dass die Sache jetzt auch nach 2 Winter auf der Hefe immer noch sehr stabil und ruhig geschmeckt haben. Manchmal, wenn es jetzt so einen heißen Jahrgang hast, dann kann das schon brandig und oder nicht brandig, aber so sehr hefig auseinandergehend werden. Ja. Ja, da hat man bis jetzt Glück.
Sehr gut.
Wundervoll.
Wenn wir gerade so heiße Jahrgänge sprechen, wie ist da insgesamt so das Feeling gerade, wo geht's hin, was spürt ihr von Klimaerwärmung und Co., sowohl jetzt da heroben als auch in der Südpfalz? Gibt es da Unterschiede? Oder?
Ja, generell ist die Südpfalz 2 Wochen später wie die Mittelhart. Also du merkst schon diese lehmige, schwere Böde, die erhitzen nicht so schnell wie die sandige Böde um Deidesheim. Also das ist schon, also wir lesen manchmal die Chardonnays später wie unsere große Lage Rieslinge.
Okay. Das
ist schon,
süd.
Ja, auch für uns was gewöhnungsbedürftig.
Ja, das glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also Klimawandel dürfte man nicht leugnen.
Ja. Ja.
Wir lesen generell schon einen Monat früher, wie wir jetzt angefangen haben, 2012, 2011 und so. Ja, aber ich habe so das Gefühl gehabt, jetzt hat sich so ein bisschen stabilisiert die letzten Jahre. Mhm. Klar, das Wetter ist immer noch unberechenbar. Also wir haben unheimliche Pflanzenschutzdrücke, dadurch auch sehr viel andere Verluste. Aber ja, das ist alles relativ noch steuerbar oder befahrbar dann am Ende. Aber ja.
Mit dem muss man ein bisschen leben, glaube ich. Ja, das wird sich nicht mehr ändern.
Ich glaube, ja, genau. Man muss sich ein bisschen abfinden damit. Mhm. Und ja, da, klar, je nach Gesetzlage auch arbeite. Klar würden viele Sachen wahrscheinlich auch vieles einfachere machen, aber ja, das ist alles ein Blick in die Glaskugel.
Ja, sicher.
Ey. Jetzt hast du vorher erzählt, heute Abend ist Stammtisch. Was wird aufgemacht im Normalfall? Also was machst du aktuell am allerliebsten auf? Was taugt am meisten?
Ja, meine beste Freunde sind fast eigentlich alle Winzer und auch keine Unbekannte. Also das ist dann Weingut Andres aus Deidesheim, Sekthaus Krack, Weingut Scheuermann, Weingut Reinhardt. Uns ist immer gut beraten, wenn wir nur Scholle trinken. Weil dann fangen Weindiskussionen nicht so
auszuarten.
Gelingt sich das?
Meistens doch schon ganz gut. Ja, also gut. Wir trinken, glaube ich, zusammen auch sehr viel Wein und diskutieren auch immer. Wir haben einen sehr intakten, guten Freundeskreis. Mhm. Aber wenn wir, sag ich mal, Abend haben, wo so No-Brainer-Abende sind, dann trinkt man nur schon.
Verstehe ich, aber dann müsst nicht, du warst eh schon den ganzen Tag mit dem Thema beschäftigt, musst nicht nochmal 5 Stunden drüber diskutieren quasi. Ja.
Der Stammtisch reicht auch gar nicht aus, um alle Themen zu bereden. Ja, da braucht man nicht noch über dabei zu retten.
Dann bleibt uns noch die eine große Frage übrig, die wir allen immer am Schluss stellen. Wie geht's weiter? Was bringt die Zukunft?
Was kommen für große Sachen?
Und was kommen für kleine Sachen?
Ja, ich hoffe erstmal, dass wir weltpolitisch alle wieder oder hoffentlich stabil bleiben, dass alles schön bleibt und dass wir hoffentlich offene Märkte und auch viele zufriedene Kunden haben. Ich glaube, das ist das größte Anliegen von mir. Ja, für uns im Weingut, wir wollen uns immer stetig weiterentwickeln. Vielleicht mit der Etikette das erstmal ein paar Jahre sitzen lassen. Es wird bei uns Spätburgunder kommen in 1,5 Jahre. Also wir haben das schon geerntet. Mhm. Da haben wir auch schon, also ich finde es gut.
Sehr cool.
Aber es wird, glaube ich, es sind ganz kleine Mengen. Also es wird schwierig, da eine Message rüberzubringen, gerade für Weißweingut wie uns. Mhm. Und ja, ansonsten denke ich, dass sich auch vielleicht die Natur ein bisschen erholt und dass man da einfach auch noch gezielter unsere Sache produzieren können. Mhm. Aber wir nehmen es halt eh immer, wie es kommt.
Ja. Weil das heißt, Spätburgunder bleibt da in dieser kleinen Dimension geplant und wird jetzt nicht das Riesending, oder?
Ja, also ehrlicherweise, Pinot trinke ist für uns schon immer ein sehr großes Hobby. Ja. Aber mache, da haben wir uns immer davor gescheut. Ja. Und jetzt haben wir das erste Mal gemacht, auch würde ich sagen, sehr professionell und sehr gut. Und da bin ich auch sehr gespannt, was so die Welt sagt zu den Spätburgunder. Mhm. Aber es soll immer eigentlich in einer ganz kleinen Dimension sein. Es soll immer so hobbymäßig für uns sein.
Es ist ein bisschen ein Spaß für euch.
Ja, genau. So. Ja. Ja, ich möchte nicht, dass wir diesen Riesling Chardonnay-Ruf auch verlieren oder dass sich das dann irgendwie wieder in andere Richtungen verschiebt. Mhm. Also wir wollen da schon sehr konzentriert weiter damit arbeiten.
Ja, ist glaube ich auch gescheit, weil den Ruf habt ihr halt jetzt super aufgebaut. Und wenn ich jetzt da sage, ja passt, jetzt fokussieren wir sich doch wieder auf was anderes, hilft auch nichts. Ja. Nee.
Du kennst nicht immer Jojo-Spiele mit allen.
Ja, genau. Lieber ein bisschen was von geilem Spätburgunder und das so muss man ja dann nicht überall kriegen, sondern das
lieber muss man nur halt drei wissen. Ja, genau.
Und das Einzige, was noch bei mir offen ist, so eine Mini-Frage, die aber eh in die Zukunftsrichtung geht, das Thema Piwi. Das haben wir damals kurz im Telefonat angesprochen, hast du gesagt, das ist schon was euch interessiert und wo ihr euch damit beschäftigen wollt. Ist das immer noch Thema oder ist das wieder eher von der Fläche verschwunden?
Nee, also nach wie vor finde ich finde es sogar immer noch, also immer wichtiger, je mehr schlechte Jahrgänge wir erleben. Aber das große Problem ist, dieses Profil finden. Ne? Mhm. Ich habe es ja jetzt heute auch erzählt, wir wollen Weinberge erhalten und auch pflanzen und auch sehr lang stehen lassen, also am liebsten über 60, 70 Jahre. Und mit dem Gedanke tue ich mir gerade ganz schwer, was zu pflanzen, was ich nicht kenne, wo es keine Erfahrungen gibt. Und da gehe ich eher jetzt ein bisschen vorsichtiger ran. Mhm. Und wenn wir was Cooles sehen, finden, was uns sehr gut schmeckt, auch vielleicht, wo ein Kollege vorgemacht hat, dann werden wir auf jeden Fall das ausprobieren und weitermachen. Aber aktuell sehe ich das jetzt noch nicht so arg.
Es ist natürlich schon ein Thema, du hast halt ganz, ganz wenig irgendwie Weinberge, die wirklich Alter haben.
Ja. Du weißt noch gar nicht, wie sich das entwickeln kann.
Ja. Das kann, also da geht es noch nicht einmal um den Wein in der Flasche, wie der reift und wie die Rebsorte quasi reifen kann von mir aus. Aber allein, dass ich mal sage, kann der Weinberg heute das überhaupt aus, oder muss ich dann sowieso wieder alle 20 Jahre das neu pflanzen.
Ja. Aber habt ihr da schon Erfahrungen?
Gering.
Ganz, ganz wenig. Also das Einzige, was ich kenne, wo du halt Piwi hast mit, das hat ein gewisses Rebalter ist halt nieder mehr.
Ja, ja klar. Ja,
ja, ja. Und das,
ja, ich mag die Sache, kaufe mir Sachen immer. Ich bin da großer Fan. Ich bin halt manchmal ein bisschen unentschlossen, wie ich das auf unsere Bilder zu projiziere, zu vermag. Ne? Also ich mag die schon, die Stilistik mag ich auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob, oder ich habe nicht die Vorstellungskraft, wie das bei uns wird.
Ja, voll. Und das ist halt so, das ist dann trotzdem das Einzige, was dir dazu einfällt, was irgendwie, ich meine, klar, die waren halt urfrüh dran, dass sie das so durchgesetzt haben,
ja, und gesagt, ja, genau,
wir setzen da voll drauf. Aber sonst hast du halt nichts, wo du dich irgendwie anhalten kannst und sagen kannst, okay, da gibt es vielleicht auch noch eine andere Stilistik, weil dann hast du schon wieder einzelne Piwi-Sorten, die halt ein bisschen in die Breite gingen, die halt diese, ja, einfach Kraft, die du auch gar nicht gefühlt, gar nicht rausbringst aus dem Ding, sondern das halt immer irgendwie ein bisschen fett wird.
Ja, ja, du hast in Österreich vielleicht nur Plo oder Rosenberg, aber die sind noch nicht so weit und noch nicht so lange da drinnen.
Ja.
Die machen halt, also die haben jetzt diesen Fokus auch in den letzten Jahren einfach sehr viel stärker in die Richtung gebracht. Aber ansonsten gibt es in Österreich kaum irgendwen, der sich wirklich darauf fokussiert jetzt aktuell.
Ja, und gleichzeitig hast du das alles, finde ich, dann so ein bisschen in dieser eher Naturweinrichtung so ein bisschen verhaftet.
Ja, klar, ganz klar.
Und dadurch hast du halt auch diesen, wenn ich jetzt sage, okay, gut, der eigen stilistische Weg geht ja eigentlich viel mehr wieder in eine moderne Klassik, sage ich jetzt einmal.
Puristische auf jeden
Fall. In dieses, genau, puristische, glasklare. Mhm. Und das hab ich ja dann noch weniger Ansatzpunkte damit.
Ja, yes.
Ja, irgendwann ist so Maische, Oxidation, also alle harte Eingriffe im Endeffekt sind ja dann schon wieder eher Stil, wie die eigene Rebsorte. Mhm. Ne?
Genau.
Und das,
ja. Ja, eben, und dann trinkst du irgendwie halt, sag ich, ja, passt, du hast jetzt die Rebsorte Maische vergoren. Ja, das kann ich nicht vergleichen, damit kann ich nicht einmal irgendeine Aussagekraft, also kann ich keine Aussage treffen, wie wird sich das entwickeln, wenn ich das jetzt dann nicht komplett auf der Maische vergehe.
Mhm. Auf der einen Seite für uns, wo danach suchen, negativ, aber für den Kunde vielleicht positiv.
Ja. Ja.
So kann man es auch sehen.
Stimmt.
Ja, wunderbar.
Schönes Schlusswort.
Ja, ganz genau. Dann haben wir die fertig ausgefragt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Jonas.
Ihr Liebe, vielen, vielen Dank von mir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war
wundervoll.
Wie am Wohnzimmertisch.
Und extra danke nochmal für den Wein.
Ja.
Große
mega,
Freude.
Mega.
Dann sind wir damit am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig schicken, ansonsten ist das Ganze keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf die Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassungen der Episoden mit Verkostungsnotizen, Fotos und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.